Bitte schlag mit mir auf Markus Evangelium, Kapitel 6. Wir lesen im Markus Evangelium im Kapitel 6 die Verse 45 bis 56. Und dort steht in Gottes heiligem Wort: Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, fand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken, und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Amen. Lasst mich noch einmal mit euch zusammen beten. Unser Herr Jesus, wir bitten dich alle gemeinsam, dass wir dir näher kommen und dich besser erkennen. Oh Herr, wie schwierig ist es, dass wir uns lösen von unseren eigenen Gedanken, Vorstellungen, dass wir in dir nicht eine wandelnde Projektion unserer eigenen Ängste und Wünsche sehen, sondern den, der tatsächlich ist im Himmel, zur Rechten des Vaters, das Lamm Gottes, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden, der ewige Ich Bin. Und wir bitten dich, dass du uns die Gnade gewährst, dich besser kennen zu dürfen, wenn wir jetzt dein Wort betrachten. Hilf uns bitte darin. Amen. Der Text, der heute vor uns liegt, ist bemerkenswert in mehrererlei Hinsicht. Zum einen wird euch aufgefallen sein, dass die schon sich gut die anderen Predigten gemerkt haben, die wir schon gemacht haben, zum Markus-Evangelium, die sagen: Hey, so eine Geschichte, die haben wir doch schon mal gelesen. Im vierten Kapitel, da war doch schon mal so ein Sturm und die Jünger auf dem See. Und da war doch schon mal so eine Situation, wo alle Angst hatten und schrien. Da war doch schon mal so eine Situation, wo Jesus aufstand und den Wind befahl, sich zu legen. Da war doch schon mal so eine Situation, wo der Wind sich legte. Alle erstaunten und sagten: was ist denn das für ein Mann? Also, das hätten wir doch gar nicht erwartet, dass dieser Jesus, den kannten wir als Prediger, den kannten wir als Wundertäter. Aber wer ist denn dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Und hier haben wir so eine ganz ähnliche Geschichte. So eine ganz ähnliche Geschichte, wieder finden wir die Jünger auf dem See, wieder ein schlimmer Wind, wieder eine Sturmstillung. Aber das ist nicht mal das Bemerkenswerte, was ich meine. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte ergibt sich erst, wenn wir die Evangelien nehmen, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und wir uns diese Geschichte aus diesen vier Evangelien gemeinsam anschauen. Denn diese Geschichte ist ein absolut kritischer Punkt im Leben der Jünger. Diese Geschichte ist einer der Meilensteine, an die sie sich erinnert haben werden. Diese Geschichte ist für sie ein Glaubensschritt, ein Erkenntnisschritt in der Frage, wer ist dieser Jesus? Und um euch das zu zeigen, möchte ich nochmal erinnern an den Text, den wir eben gelesen haben in der neutestamentlichen Lesung. Das war Johannes Kapitel 6. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass das genau die gleiche Begebenheit ist, von der wir hier im Markus-Evangelium gelesen haben. Wir lasen in Johannes Kapitel 6, ihr erinnert euch, über die Speisung der 5000. Ne, da sagte der Philippus zu ihm, wo sollen wir die ganzen Leute jetzt her, das ganze Brot herkriegen? Und Jesus sagt, ja, was habt ihr denn? Und er sagt, ein paar Brote und ein paar Fische. Und dann teilt Jesus das auf und verteilt sie unter alle. Und dann erfahren wir ein paar Sachen, die wir sonst nicht erfahren im Markus-Evangelium. Dann erfahren wir auch, dass sie über den See fahren, dass die Jünger alleine sind. Und diese Geschichte schauen wir uns gleich an. Aber danach passiert etwas, auf das ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte. Am folgenden Tag, heißt es in Johannes 6, 22, als sie quasi sicher wieder auf der anderen Seite ankommen, der Sturm ist vorbei, sie haben es geschafft, kommt die Volksmenge, die jetzt gerade da versammelt war, auf der anderen Seite des Sees und das Brot bekommen hatte, die wandern wieder rum und suchen, die fahren auf Schiffen übers Meer und die suchen Jesus. Warum suchen sie Jesus? Sie wollen ihn mit Gewalt zum König machen, sagt Johannes. Sie wollen eine Revolution anzetteln. Sie sagen, genug von diesem König Herodes, der über uns herrscht. Wir wollen einen neuen König. Was uns an diesem König besonders gut gefällt, ist, er kann Finger schnipsen und dann ist Brot da. Schlagender Vorteil. Den wollen wir. Also sie suchen ihn und finden ihn. Und sie kommen zu ihm und sagen, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und wie Jesus so ist, geht er nicht auf die Frage der Leute ein, sondern er geht auf das ein, was die Leute wirklich bewegt. Und er sagt zu ihnen, wahrlich, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von Broten gegessen habt und satt geworden seid. Das ist der Grund, warum ihr mir nachlauft. Erzählt mir nichts von Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Ihr hattet Hunger, ich habe euch gefüttert. Das hat euch fasziniert und deswegen kommt ihr mir nach. Und was danach beginnt, ist auf dieser anderen Seite eine große Predigt. Und diese Predigt füllt im Prinzip das ganze sechste Kapitel des Johannesevangeliums. Es ist die Predigt vom Brot des Lebens. Auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, aber es ist eine große Predigt, in der Jesus im Prinzip sagt, ja, ihr missversteht etwas. Ihr solltet mich nicht deswegen lieben, weil ich euch gute Dinge gebe. Ihr solltet mich deswegen lieben, weil mich der Vater auf die Erde gesandt hat, damit ich mein Leben für eure Schuld gebe, damit ihr ewiges Leben habt. Ihr müsst nicht Brote essen, die ich euch gebe, sondern ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und als das die Juden hören, sind sie vollkommen aus dem Häuschen. Und nicht nur irgendwelche Juden, sondern Jesus Jünger, also Leute, die ihm nachfolgen. Als die das hörten, sagen sie, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann passiert etwas ganz Schlimmes. In Vers 66 steht, aus diesem Anlass, also wegen dieser Predigt, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wir wissen nicht, wie viele das waren, wie viele von den Jüngern sagten, Jesus, diese Predigt war zu krass. Du sollst das sein, was wir suchen sollen? Also, dich sollen wir essen und trinken und dein Blut... Das war ihnen zu krass. Wir wissen nicht, wie viele gegangen sind, aber wir wissen noch, wie viele übrig waren am Ende. Da sprach Jesus nämlich zu den 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Noch 12 waren da, seine 12 Apostel, die letzten. Und er sagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Alle anderen haben mich verlassen. Alle anderen wollen mir nicht mehr nachfolgen. Und diese 12 antworten, oder dieser Simon Petrus antwortet für die 12 und sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt frage ich euch was. Wo und wann haben die Jünger das erkannt? Denn eins sage ich euch. In Markus Kapitel 6 haben wir gerade gelesen, in Vers 52, sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. In dieser Nacht waren ihre Herzen noch verhärtet, auf dem See. Irgendwie waren sie noch nicht verständig, irgendwie hatten sie noch nicht verstanden. Aber am folgenden Tag, als Jesus diese Predigt hält und alle ihn verlassen, stellt sich Petrus hin und sagt, du bist der Sohn Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir können nirgendwo hingehen. Du bist alles, was wir haben. Das haben wir erkannt. Die Frage ist, wann haben diese Jünger das erkannt? Was hat sie diesen großen Glaubensschritt vorwärts gebracht? Warum gingen sie als Einzige nicht weg? Und der Grund ist diese Geschichte. Der Grund ist diese Geschichte. Sie erkennen Jesus Christus zum ersten Mal als den, den er wirklich ist, im Sturm. Und wenn ihr meine Predigt heute mit einem Punkt zusammenfassen wollt, dann ist es das. Meistens erkennen wir, wer Jesus Christus wirklich ist, erst im Sturm. Erst dann, wenn die Wellen so hoch in unser Boot schlagen, dass es zu sinken beginnt, wenn wir uns quälen die erste, zweite, dritte und vierte Nachtwache hindurch und wenn wir Jesus als Erretter auf uns zukommen sehen, der sagt, fürchte dich nicht, dann erst erkennen wir, wer er wirklich ist. Also lasst uns in diesen Text hineingehen und ihn betrachten und verstehen, warum dieses Ereignis so kritisch war für die Jünger. In Vers 45 erleben wir einen Bruch und ihr erinnert euch an die letzte Predigt, wo es um die Speisung der 5000 geht. Jesus vermehrt Brote und speist diese riesige Menge an Menschen an der einen Uferseite. Und plötzlich lesen wir in Vers 45, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida zu fahren. Bethsaida war ein kleines Fischerdorf. Bethsaida heißt Haus der Fische. So hießen damals einige Dörfer am See Genezareth. War nicht weit weg, aber lag auf der anderen Seite des Ufers. Und wir fragen uns, warum? Jesus nötigte seine Jünger. Nötigen ist sowas wie zwingen. Ja, wenn ich einem Kind sage, du mähst jetzt den Rasen. Du bist zwar nicht dran, aber du mähst den Rasen. Oder du bist heute nicht dran mit Abwaschen, aber du machst heute den Abwasch. Du machst das, auch wenn du nicht willst. Die Jünger wollten das irgendwie nicht. Irgendwie musste Jesus ihnen nicht einen Rat geben oder nicht einfach nur ihnen das sagen. Er musste sie nötigen, in das Schiff zu steigen. Und Markus erklärt uns das nicht weiter, warum Jesus diesen Zwang ausübt, aber wir erfahren es im Johannesevangelium. Warum nötigte er sie? Wahrscheinlich nötigte er sie, weil er gemerkt hat, in Johannes 6 erfuhren wir das, weil er gemerkt hat, dass eine Revolution bevorstand. Diese Volksmenge, die hatten was vor. Er erkannte, dass sie kommen würden, ihn mit Gewalt zum König machen. Und er sagte seinen Jüngern, geht, geht. Hier läuft etwas aus dem Ruder. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich bin nicht gekommen, um ein großer Revolutionsführer zu sein. Ich bin nicht gekommen, um der neue irdische König von Israel zu sein. Geht. Ihr müsst losfahren. Ihr geht schon weiter. Vielleicht als Signal an die Volksmenge. Vielleicht, um seine Jünger zu schützen, die mit in die gleiche euphorische Stimmung stimmen würden, wir wissen es nicht, aber vermutlich spielt das eine Rolle. Er selbst kümmert sich um die Volksmenge, er selbst entlässt sie und wir wissen nicht, welche Worte er wählte. Aber auf jeden Fall folgten sie ihm um den See nach. In Vers 46 lesen wir dann, dass nachdem er sie verabschiedet hatte, er allein auf einen Berg ging, um zu beten. Und Markus betont diesen Fakt, dass Jesus allein auf einen Berg geht, während seine Jünger unten im Boot gleich mit einem Sturm konfrontiert sind, der die gestandenen Fischersleute wirklich das Fürchten lehrt. Denn in Vers 47 betont Markus noch einmal, als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein an Land. Also ihr müsst euch diese Szenerie vorstellen. Jesus ist irgendwo oben auf einem Berg, betet zu seinem Vater, allein, und seine Jünger kämpfen auf dem See um das nackte Überleben. Jesus hat ihnen einen ganz kleinen Auftrag gegeben, fahrt nach Bethsaida auf den anderen Weg. Und sie sind inzwischen mitten auf dem See. Sie hätten eigentlich nur in Küstennähe ein paar Kilometer fahren müssen. Der Wind muss sie so hart erwischt haben, dass er sie vom Kurs abbringt. Und sie hängen in den Riemen und rudern um ihr Leben. Rudern, rudern, rudern. Im See Genezareth gab es diese schlimmen Stürme, die Scharkias, von denen ich euch schon bei der Predigt über Markus 4, den ersten Sturm, erzählt habe, die plötzlich nachts hereinbrachen und von denen jeder wusste, dass sie lebensgefährlich waren. Und bei so einem Sturm sehen wir jetzt die Jünger. Und warum betont Markus dieses Bild, Jesus ist fern da oben auf dem Berg und betet und dieses kleine Boot der 12 Jünger ist da in dem See gefangen in dem Sturm? Es ist ein Bild, mit dem seine Leser, für die er eigentlich dieses Evangelium schreibt, sehr gut etwas anfangen konnten. Wer waren nämlich seine Leser? An wen schrieb denn Markus sein Evangelium? Für wen schrieb er es? Markus ist der Evangelist, der die Geschichte von Jesus erzählt, für die Heiden, für die Nichtjuden und vor allem für die Römer. Das sehen wir an vielen verschiedenen Stellen. Zum Beispiel sehen wir es hier, dass er von der vierten Nachtwache redet. Die vierte Nachtwache war etwas, was die Römer hatten. Das war die Zeit von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Die Römer stellten 4 Wachen nachts auf, damit nicht einer irgendwann einschlief, sondern die sich abwechselten. Wir lesen immer wieder, dass im Markus-Evangelium Dinge erklärt werden für Nichtjuden, zum Beispiel Feste oder Begriffe. Er schreibt es für Heiden, und zwar vor allem für Heiden in Rom, in der großen Gemeinde in Rom. Und um die Zeit, wo Markus dieses Evangelium schrieb, um 64, 66 nach Christus, da ging es den Christen in Rom richtig schlecht. Die Christen in Rom hatten eine phänomenale Zeit hinter sich. Wir wissen nicht genau, wer die Gemeinde gründete in Rom. Vermutlich war es irgendjemand, der vielleicht in Jerusalem war, als der Heilige Geist kam zu Pfingsten, der gehört hatte, Petrus predigt, gehört hatte, wie die Jünger da in Zungen reden und der genauso wie die anderen Menschen dort zum Glauben gekommen war, der zurückgegangen war in die Stadt Rom, dort weiter gepredigt hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass als Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Rom schreibt, diese Gemeinde sehr gut funktionierte. Das war nicht so eine Gemeinde wie in Korinth, total durcheinander, Haufen Skandale. Die Christen in Rom waren eine Gemeinde. Paulus schreibt, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Das war eine vorbildliche Gemeinde, eine gut funktionierende Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Glauben gelebt wurde. Noch im Philipperbrief, also ganz spät, als Paulus schon im Gefängnis war, schreibt Paulus etwas ganz, ganz Interessantes über die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom hatte nämlich unglaublich prominente Gemeindemitglieder. In Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 22 lesen wir, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Paulus war in Rom inhaftiert und dort waren Menschen im Haus des Kaisers, in der Familie des Kaisers, die Christen geworden waren. Also diese Gemeinde in Rom hatte selbst Menschen gewonnen, die ganz nah am Machtzentrum der Welt waren. Und dann kam 64 nach Christus. Nero und die Christenverfolgung beginnt. Mitten in diese gut funktionierende, große, prosperierende Gemeinde fällt eine Naturgewalt der Christenverfolgung. Plötzlich dreht sich der Wind. Und dieses kleine Schiff der römischen Gemeinde, die so gut unterwegs waren, im Auftrag Jesu, kommt plötzlich in einen Scharkia, in einen Sturm, der ihnen das Leben kosten wird. Sie fühlen sich abgedriftet, sie fühlen sich in Gefahr, die Wellen schlagen in ihr Boot. Und ich glaube, sie konnten sehr gut sich in diese Situation hineinfühlen. Ja, Jesus ist gestorben am Kreuz, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, dort betet er für Gott, dort irgendwie fern, wie Jesus da fern war auf dem Berg. Und wir sind aber hier unten, in Rom, kämpfen mit Verfolgung, kämpfen mit Nöten und mit Leid. Hat er uns vergessen? Schläft Gott? Sieht er uns nicht? Was macht Jesus für uns? Wir leiden hier. Die Menschen sterben. Nero nimmt uns, steckt uns auf Hölzer, schmiert uns mit Pech ein und brennt uns an zur Beleuchtung seines Gartens bei Nacht. Das ist tatsächlich, was Nero tat. Und das ging weiter um Jahr, um Jahr, um Jahr, um Jahr. Und ist es nicht genauso wie diese Situation hier mit diesen Jüngern auf dem See? Aber was Markus betont, ist Vers 48. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Jesus sah von seinem fernen Berg, mitten in stockfinsterer Nacht, als allwissender Gott, dass seine kleine Gemeinde mitten im Wind war und Not leidet. Und jetzt frage ich euch was. Hätte Jesus mitten im Gebet bei seinem Vater nicht beten können, Vater, still den Sturm? Ja? Hätte Jesus nicht beten können, Vater, setz mich doch mitten dort in das Boot. Mach so und bims, dann ist er im Boot. Ja? Johannes 6 erzählt uns, als Jesus in das Boot stieg, da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land. Als Jesus später bei ihnen ins Boot tritt, ist das Schiff sofort gebeamt. Sie sind sofort da, sie müssen nicht mehr rudern, sie sind sofort. Hätte er das nicht auch machen können? Ja. Aber er sieht, dass sie beim Rudern Not leiden, der Wind ihnen entgegensteht und erst um die vierte Nachtwache, betont Markus, erst um die vierte Nachtwache kommt Jesus zu ihnen. Das bedeutet, dass die Jünger eine ganze Nacht hindurch Not gelitten haben. Das Wort für Notleiden ist das griechische Basanizomai. Basanizomai ist nicht einfach so das Wort, was die Bibel verwendet, wenn jemand leidet oder wenn jemand Nöte hat oder wenn jemand bedrängt ist. Da würden wir ein anderes Wort erwarten. Basanizomai kommt eigentlich aus der Metallverarbeitung. Mit Basanizomai wurden Metalle gemacht. Sie wurden geprüft im Feuer, gequält quasi im Feuer, um sie reinzumachen und von Schlacken zu befreien. Ein chemischer Prozess der Reinigung und der Prüfung, das ist Basanizomai. Und Jesus sieht, dass seine kleine Gemeinde auf dem See in so einer Prüfung, in so einer Qual ist und er lässt sie. Und er lässt sie. Der Punkt der vierten Nachtwache ist, Jesus kommt erst kurz bevor die Sonne aufgeht. Jesus lässt seine Gemeinde unter Nero, Jesus lässt seine Gemeinde auf diesem See im Sturm leiden. Für eine Zeit. Er lässt sie geprüft werden, er lässt sie durchs Feuer gehen. Er lässt sie dort. Warum? Weil er einen Grund hat. Weil er einen Grund hat dafür. Denn um die vierte Nachtwache kommt er nicht einfach gebeamt, um die vierte Nachtwache hört nicht einfach der Sturm auf. Um die vierte Nachtwache, nachdem seine Jünger durchlitten haben, passiert etwas. Wir lesen Vers 48. Da kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Da kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Das Wasser, das eben noch in ihr Boot spülen wollte, ist nun unter den Füßen des Gottessohnes Jesus Christus. Wer kann auf dem Wasser gehen, wenn nicht Gott allein? Und die Jünger haben sich vielleicht erinnert gefühlt an viele alttestamentliche Verse und Prophezeiungen, die davon sprechen, dass Gott auf den Wassern geht, dass nur Gott auf den Wassern gehen kann. Hiob Kapitel 9 haben wir zum Beispiel heute Vormittag gelesen, wo es heißt, er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Er allein, Gott allein, schreitet auf Meereswogen einher. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Das ist genau, was Jesus hier macht. Er geht an ihnen vorbei und sie erkennen ihn erst nicht. Sie denken, er ist ein Geist. Damals dachte man im Aberglauben des Volkes, dass auf dem Meer Geister leben und diese Geister beschwören die Stürme. Sie denken, sie sehen ein Gespenst, aber sie sehen kein Gespenst. Sie sehen zum ersten Mal den Sohn Gottes, wie er wirklich ist. Für sie zieht Jesus seine menschliche Hülle aus. In Hiob heißt es weiter, wenn ich rufe, wird er mir antworten? Ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört, denn im Sturm zermalmt er mich und fügt mir ohne Ursache Schaden zu. Das waren die Worte eines Leidgeprüften, der zwar Gottes Macht erkannt hatte, aber nicht Gottes Liebe. Aber hier erscheint der wahre Gott, der nicht vorübergeht am Boot, der hört, wenn seine Jünger schreien und der zu seinen Jüngern kommt, ins Boot hinein. Nein, sie sehen keinen Geist, sondern sie sehen Jesus, wie er wirklich ist. Und Jesus spricht zu ihnen die Worte in Vers 50 und redete mit ihnen und sagte, seid getrost, ego eimi. Seid getrost, ego eimi. Ego eimi ist griechisch und heißt, ich bin. Damit kann Jesus einfach nur ausdrücken, habt keine Angst, ich Jesus bin hier. Ich bin kein Geist, sondern ich Jesus. Aber natürlich in diesem Kontext des Gottes, der auf dem Wasser wandelt, hat ego eimi, ich bin, für Juden ganz klar den Klang des Gottes, der sich Moses im Feuerbusch geoffenbart hat, als der Gott, der einen Namen hat. Und dieser Name heißt ich bin, der ich bin. Seid getrost, ich bin. Fürchtet euch nicht. Und das ist der einzige Grund, getrost zu sein für diese Jünger. Und das ist das, was sie erkennen müssen in diesem Sturm. Dann in Vers 51 steigt er zu ihnen ins Schiff, dass der Wind legt sich, sie erstaunen über sich und so weiter. Eine Sache lässt Markus aus, eine sehr berühmte Sache, die mit dieser Geschichte zu tun hat. Und wahrscheinlich lässt er sie aus, vermuten Ausleger, weil es die Person betrifft, die Markus diese Dinge überhaupt erzählt hat, nämlich Petrus. Und vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht wisst ihr, welche Geschichte da noch passiert in dieser Nacht, die sehr berühmt ist. In Matthäus Kapitel 14 erfahren wir das nämlich. Matthäus Kapitel 14 erfahren wir, dass bevor Jesus in das Schiff einsteigt, Petrus zu ihm sagt, befiehl mir, dass ich zu dir auf dem Wasser hinauswandle. Und Jesus sagt, gut, komm zu mir hinaus. Und Petrus kommt zu ihm auf dem Wasser, sieht den Sturm, versinkt, doch Jesus rettet ihn. Aber dann kommt etwas, was uns Matthäus erzählt, was uns Markus nicht berichtet. Und als sie wieder in das Schiff stiegen, nämlich der vollkommen durchnässte Petrus und Jesus, da legte sich der Wind. Und da kamen die, in dem Schiff waren, und warfen sich anbetend vor Jesus nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Beim ersten Sturm haben die Jünger nichts verstanden. Beim zweiten Sturm verstanden sie, wer Jesus ist. Es war das kritische Ereignis in ihrem Leben, das ihnen die Augen dafür öffnete, wer Jesus ist. Gottes Sohn. Die Anwendung, die Jünger daraus ziehen sollten, die Jünger damals und die Jünger in Rom und wir auch heute, ist, dass wir getrost sein sollen. Seid getrost, befiehlt Jesus. Seid getrost ist etwas anderes als fürchtet euch nicht. Seid getrost heißt so viel wie fasst Mut. Habt Mut. In Deutsch würde man so ein bisschen flapsig sagen, reißt euch zusammen. Jetzt hört mal auf zu jammern. Hört auf zu klagen. Seid mutig. Seid stark und mutig. Hört auf verzagt zu sein. Hört auf zu lamentieren, sondern seid mutig. Fasst Mut. Reißt euch mal zusammen. Denn ich bin. Ich bin Herr über die Wellen. Ich bin Herr über all dies, was euch ängstet. Und ich glaube, das ist in Zeiten von Corona und von viel Furcht und Angst, die wir heutzutage auch als Gemeinde Jesu Christi durchstehen müssen, ein wichtiges Gebot. In Vers 52 berichtet uns Markus, dass die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt nichts verstanden hatten. Auch durch die Brote waren sie nicht verständig geworden. Sie hatten die Wohltaten Jesu in ihrem Leben immer nur angenommen, aber niemals den Geber der Wohltaten dahinter gesehen. Und wie häufig passiert das im Leben auch eines Christen, dass er viele Dinge erlebt, viele Dinge erfährt, viel passiert in seinem Leben, aber wir gar nicht daran denken, dass wir dadurch mehr lernen über den, der uns diese guten Dinge gewähren lässt. Und das ist eigentlich das, was Jesus möchte, das, was Jesus bewegt, hier seine Jünger in diesen Sturm laufen zu lassen, weil manchmal braucht es einen zweiten Sturm. Manchmal braucht es diese Erfahrung, damit dir endlich die Augen auch aufgehen. Und du erkennst, wer Jesus ist. Dieser Sturm, diese Notlage war ein Segen für die Jünger. Und vielleicht, das ist meine Spekulation, war es das, wofür Jesus auf dem Berg gebetet hat. Wir wissen nicht, worum er bat. Aber wir lesen im Markus-Evangelium nur an 3 Stellen davon, dass Jesus sich zurückzieht auf einen Berg. An 3 kritischen Stellen, 3 kritischen Momenten, dieses einen davon. Vielleicht bat er für seine Jünger, dass sie durch diesen Sturm verstehen, wer er ist. Dass sie endlich erkennen, wer er ist. Und ich möchte, dass wir sehen, dass das Jesus Hauptziel ist. Denn jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Geschichte, die wir gelesen haben. Wenn Jesus kommt in die Dörfer und heilt und alles wird gut. Und ich hoffe, ihr seht diesen Kontrast. Seine Jünger leiden auf dem Wasser. Und dann kommt er an Land und macht alle Leute heil. Aber Jesus Hauptpunkt ist nicht, Menschen von Furcht und Angst zu befreien, sie in einen Zustand des Paradieses zu versetzen, wo sie nichts mehr zu leiden haben. Sein Hauptziel ist das, was in diesem Sturm passiert. Dass Angst zu Anbetung wird und Zweifel zu Zuversicht und Blindheit zu Bekenntnis. Und wenn es einen Sturm braucht, dann kommt der Sturm. Wenn es eine Corona-Krise braucht, damit Menschen erkennen, dass sie Jesus brauchen, dann wird die Corona-Krise kommen. Wenn Menschen wirtschaftlichen Zusammenbruch brauchen, um zu erkennen, dass sie nicht Herr über ihr Leben sind, dann wird wirtschaftlicher Zusammenbruch kommen. Gott schickt die Dinge in unser Leben, die wir brauchen, um ihn zu erkennen. Als sie nun ankommen im Land Genezareth und dort anlegen, lesen wir in Vers 54, dass sie aus dem Schiff treten und sogleich erkennen die Leute ihn. Die sehen ihn sofort und wissen, hey, das ist doch der Jesus. Von dem Jesus haben wir gehört. Da gab es doch mal diese Frau, die hat nur den Saum von seinem Gewand berührt und die war sofort geheilt. Erinnert ihr euch? Das war doch damals bei der Tochter von dem Jairus, die tot war und auferstanden ist. Und sofort verbreitet sich das Gerücht überall. Und sie durchliefen, also wörtlich durchrennen die ganze umliegende Gegend. Die war dicht bevölkert dort. Und die fangen an, die Kranken auf Liegematten zu nehmen und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass Jesus ist. Und die brachten sie überall, in Dörfer, Städte, Gehöfte, überall brachten sie sie auf die Agoras, auf die Marktplätze oder auf die freien Plätze, dort, wo man sich versammelte, auf die freien Plätze, wo jemand durchziehen musste. Und Jesus zieht durch Dorf für Dorf und dort liegen die Kranken auf den Plätzen. Überall liegen die Kranken, überall liegen die Kranken. Und alle sagen, bitte heile mich, lass mich nur den Saum deines Gewandes anrühren. Und alle, die ihn anrühren, werden gesund. Der Kontrast zwischen dem, was auf dem See passiert und zwischen dem, was hier an Land passiert, ist, dass diese Menschen, die Jesus in ihrer Krankheitskrise, so wie wir sie heute erfahren, nur suchen als einen Krisenhelfer, der mir jetzt hilft über die Corona-Krise hinweg, der mich jetzt doch gesund macht und der mir jetzt ein bisschen Trost verleiht, dass meine Oma nicht sterben soll, dass sie diesen Krisenhelfer nicht richtig verstehen. Sie verstehen ihn nicht. Das, was seine Jünger erleiden müssen, soll sie dazu bringen, zu erkennen, dass er Gottes Sohn ist. Von diesen Leuten, die seine Gewänder berühren und denen er seine Gnade ausschüttet, indem er sie heilt, erkennen sie nichts davon. Diese Leute sehen ihn nur als Krisenhelfer. Ein Kommentator hat mal gesagt, der Fakt, dass das Volk Israel, repräsentiert durch diese Leute hier, zu Jesus strömte, weil sie ihn als Wunderheiler wollten, zeigt gut ihr Verhältnis zum Messias. Es zeigt, dass sie ihn vollkommen missverstanden. Dass sie überhaupt nicht verstanden, wen sie da vor sich hatten. Denn all diese, die dort geheilt wurden an diesem Tag, wurden wieder krank und starben irgendwann. All diese Leute, die einmal gesund geworden waren, würden ihr Leben irgendwann aushauchen. Und dann würde ihnen diese Heilung nun auch nichts nützen. Es ist der Sturm, der eigentlich wirklich den Segen brachte für die Jünger, denn sie erkannten, wer Jesus war. C.S. Lewis sagte einmal sinngemäß in seinem Buch über den Schmerz, dass Gott zu uns spricht in unserem Gewissen, aber dass er zu uns schreit in unseren Schmerzen. Unser Gewissen können wir ignorieren, unsere Schmerzen können wir nicht ignorieren. Unsere Schmerzen verlangen, dass wir uns um sie kümmern. In Zeiten, in denen es uns gut geht, können Menschen ignorieren, dass diese Wohltaten von Gott kommen. In Zeiten wie jetzt müssen wir uns mit der Endlichkeit und der Unsicherheit des Lebens irgendwie zurechtfinden. Und so ist hoffentlich auch der Sturm, der gerade über unsere Gesellschaft geht oder über die ganze Welt, der Sturm eines Virus, mit dem niemand gerechnet hat, der Sturm und die Krise, dass plötzlich Aktien in den Boden rauschen, obwohl niemand damit gerechnet hat, dass wir plötzlich in Ausgangssperren und Quarantänen leben, von denen wir vor einem halben Jahr gedacht hätten, dass sowas nur in Filmen und schlechten Romanen gibt. Dass in diesem Sturm dennoch wir Jesus finden. Jesus als den Sohn Gottes. Es wurde einmal gesagt, dass das Geräusch von klingelnden Schlüsseln an einem Schlüsselbund Menschen ziemlich kalt lässt. Bis zu dem Moment, wo Menschen erkennen, dass sie gefangen sind in einem Kerker. Dann ist das Klingeln von Schlüsseln ein Hoffnungsgeräusch. Hoffen und beten wir, dass in dieser Krise, in diesem Sturm, durch den unsere Welt gerade geht, mehr Menschen erkennen, in welcher Situation sie sind und dass sie Jesus Christus brauchen als Retter ihres Lebens. Lass uns noch gemeinsam beten.